Schönen guten Tag und willkommen im Podcast Off Air, die B-Seite des Interviews. In diesem Podcast spreche ich mit KünstlerInnen aus den verschiedensten Kunstformen über ihr Leben und vor allem mit Menschen, die für mich inspirierende Geschichten haben. Und meinen neuen Gast jetzt habe ich kennengelernt bei einer Synchronveranstaltung, denn wir sind beide im Synchronstudio als deutsche Stimmen unterwegs. Ich kannte ihn vorher nicht, habe aber sein Gesicht gekannt, denn er ist früher bei meiner Oma immer im Wohnzimmer gelaufen, in der Lindenstraße. Christian Karmann war ein Kinderstar in den 80er Jahren und hatte natürlich einige krasse Sachen schon als Kind und Teenager erlebt. Was bei ihm aber ganz besonders ist, ist, dass er irgendwann auch dann Hollywood-Filme gedreht hat, unter anderem mit Bruce Willis, Colin Farrell oder Christian Bale. Und einfach mal dachte, ich mache jetzt einen Café auf in Prenzlauer Berg, und dann war er Barista. Dann kam die Corona-Pandemie und er hatte einen sehr, sehr schweren Corona-Verlauf. Also die ist richtig krass, seine Geschichte, und ich finde die auch sehr, sehr inspirierend. Er hat auch schon sehr viel Therapie gemacht und er ist einfach wirklich ein absolut cooler Kollege aus dem Synchron. Und ich dachte, diese Geschichte kann vielleicht auch andere Menschen inspirieren. Bevor wir mit dieser Folge aber starten, würde ich euch bitten, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, wo ihr gerade hört, das Ganze zu abonnieren, gerne auch eine Rezension da lassen, ein Sternchen oder am besten maximal viele Sternchen, damit der Podcast auch gesehen wird. Das Ganze ist auch ein Videopodcast, das heißt, ihr könnt das jetzt hier auch auf YouTube komplett gucken, damit ihr dann auch die Gestik und die Mimik von den Artists, die hierher kommen, in den Podcast mitbekommt. Und jetzt starten wir rein. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge und noch aufgepasst, Triggerwarnung, wir sprechen viel über das Thema Tod, über Nahtoderfahrung, über Covid, damit ihr Bescheid wisst. Es sind aber auch sehr coole Stories aus dem Schauspielleben mit dabei. Und los geht's. Guten Tag, Christian.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns bei einer Synchronveranstaltung kennengelernt. Meine Freundin, die du auch kennst, weil du mit ihr einen Synchronkurs gemacht hast, die hat mir gesagt, das ist der Christian, der hat auch schon krasse Sachen erlebt, und wir haben 5 Minuten gesprochen und dann ging es schon um Tod. Also Smalltalk können wir nicht.
Ja. Du meinst...
Wir beide.
Ja, stimmt, okay, ja, waren das 5 Minuten, ja, dann ist stimmt das so.
Ja, weil viel haben wir nicht gesprochen, weil danach ging ja die Veranstaltung los.
Ja.
Deswegen, das war krass, und dann dachte ich so, dann tun wir das jetzt. Jetzt können wir ein bisschen länger sprechen. Mhm. Danke, dass du da bist. Ich finde, dass du einfach eine sehr beeindruckende Biografie hast. Und das Krasse ist, du sagst von dir selber, nee.
Naja, also klar, ich habe natürlich viel erlebt, aber meines Alters entsprechend schon natürlich. Ich habe natürlich entgegen anderen Grenzerfahrungen gemacht, also unfreiwillig. So, und ja, wenn man das so sieht, dann ja, aber man vergleicht sich ja dann auch immer mit Leuten, die, weiß ich nicht, noch mehr erlebt haben, und deshalb empfinde ich das vielleicht nicht so.
Also mit Menschen, die im Krieg sind zum Beispiel.
Ja, sowas. Also es gibt ja immer noch krassere Sachen so.
Krasser geht immer.
Ja.
Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich kenne dich tatsächlich aus dem Wohnzimmer von meiner Oma.
Bin ich.
Ja, die hat mich immer gezwungen, das zu gucken. Ich habe das nie verstanden, warum die das gucken wollte. Aus der Lindenstraße für die Menschen, die jünger sind und das nicht kennen. Du warst da sogar der Publikumsliebling, der Benny.
War ich das?
Das steht auf jeden Fall im Internet.
Ja, also von den Jugendlichen wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Ja.
Also du bist zu einer Zeit berühmt geworden als Teenager, wo Smartphones noch nichts waren. Es gab keine InfluencerInnen. Es gab nur
4 Fernsehprogramme.
Genau, es gab 4 Fernsehprogramme.
Und das abends hat man gar keine Wahl gehabt, ne?
Nee.
Mit der Oma zu gucken. war man verabredet. Ne?
Mhm. Ja. Und wenn man dann spät nachts wach geworden ist vom Fernseher, dann war da nur noch so ein grauer Schleier.
Testbild.
Ja, Testbild. Das waren noch Zeiten. Aber wie war das für dich damals, so als Kinderstar, wenn du da auf der Straße normal rumgelaufen bist? Du bist ja aus Köln.
Mhm.
Wie hast du das erlebt? Wie hast du das noch in Erinnerung?
Ja, das war alles sehr neu. Ich bin ja auch mehr oder weniger so durch Zufall hingekommen. Ich habe durch Zufall mal in so Kindersendungen mitgespielt, auch meinem Film in den Ferien. Das war eher so ein echt Zufall. Und dann wurde ich immer mal angerufen, weil damals gab es ja noch gar kein System irgendwie, wie man an junge Darsteller oder an Kinderdarsteller bekommt. Und dann wurde man halt irgendwie immer weiter empfohlen. Und dann habe ich so Kinderferienprogramme, so Beiträge gedreht. Und dann klingelte irgendwann das Telefon und dann suchte man jemanden oder man suchte mehrere Darsteller für eine Serie, die geplant war. Deutsche Version von Coronation Street, englische Serie Dauerbrenner, Lindenstraße. Und da suchte man halt im Rahmen so 13 bis 17. Und ich war aber gerade erst, ich war 12 und ich sah auch wirklich noch aus wie 11. Ne? Ja, aber dann habe ich mich mal vorgestellt und dann haben sie mich direkt zurückgeschickt und haben gesagt, du bist viel zu jung. Wir suchen so einen pickligen, pubertären Typen, irgendwie so ein Schläger und ich sah
ein halt, Schläger.
Ich
okay.
sah halt irgendwie noch, naja, ich sah aus wie so ein, war halt aus, wie, echt wie ein Pimpf, ne?
Ich dachte echt, du wärst 8 oder 9 gewesen. Ich habe mir die Fotos vorhin nochmal angeguckt.
Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich sah halt wirklich, also mein, ich wäre für 12 durchgegangen, 11, 12, so, also ich war halt wirklich noch, auch noch nicht in der Pubertät, ne? Ja, und dann erinnere ich mich noch, dass ich die Sommerferien mit meinen Eltern irgendwie waren wir in Kanada und dann damals sind wir dann zurückgekommen und damals hat man ja auch einen Anrufbeantworter gehabt. Und wir hatten dann Nachrichten drauf und dann war der damalige Caster, der Horst Scheel, war dann auf dem Band drauf und sagte, ja, ich bin's nochmal, ich wollte mich nochmal melden. Wir haben jetzt noch mehrere Runden gemacht und wir haben noch niemanden gefunden, aber wir haben uns das jetzt nochmal überlegt, wir würden den Christian gerne nochmal einladen, würden ihn gerne nochmal treffen. Und haben wir nochmal Kontakt aufgenommen. Und dann haben sie mich nochmal gesprochen und dann haben wir ein Casting gemacht. Und das war so ein Konstellationscasting, auch schon mit den richtigen erwachsenen Schauspielern. Und da war echt gute Stimmung. Also besser gesagt, also sie haben auch bei vielen Szenen gelacht.
Es hat gepasst.
Ja, naja, ich weiß auch, es war lustig halt, weil es, das war der Grund war, ich musste da halt Texte sprechen und Situationen spielen, die eigentlich eine für eine viel ältere Person, für einen Teenager gemacht waren. Und das war halt urkomisch, dass ich als kleiner Pimpf da so schon über so Frauen philosophiere und so altkluge Sachen sage. Und das war halt urkomisch. Ja, und dann haben sie gesagt, wir würden dich gerne haben. Und ich hätte jetzt eine Woche Zeit, das zu überlegen, ob ich das machen wollte. Und dann haben wir uns das überlegt, weil das war natürlich mit ein paar Änderungen in meinem Leben verbunden und Konsequenzen. Und die hat man mit uns auch so ein bisschen besprochen, ne, was Schule und einfach Zeit betrifft. Also arbeiten richtig und so und ständig dahin fahren und vorbereiten und so weiter. Ja, aber dann habe ich das natürlich überlegt und dann habe ich das gemacht. Und habe auch wirklich gesagt, ich also in mich gegangen und habe gesagt, ich will das machen. Also ich musste dann zu nicht überredet werden. Und dann haben wir so losgelegt, aber ich wusste natürlich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Ja. Und dann war das natürlich einerseits so dieser Workload, dieses Spielen. Und das war halt auch alles recht neu und in diesem Erwachsenenbetrieb. Ja, und dann hatten wir so eine gewisse Vorbereitungszeit. Und dann ging das im Dezember 85 los. 8. Dezember lief die erste Folge. Und dann war ich dann irgendwie so drin, ne? Und dann hatte ich halt Schule und während andere so auf den Bolzplatz gegangen sind, bin ich mittags abgeholt worden und bin ins Filmstudio gefahren. Und dann irgendwann kam das halt raus und dann ging das allerdings recht langsam so mit, wie man so sagt, heute so, wenn man Fame sagt, so, ne? Also das war ja, ich war auch nie so darauf erpicht, irgendwie in der Bravo zu sein und so. Das kam erst später auch das Interesse so, aber ich habe eigentlich sehr so, meine Eltern haben das ziemlich zurückgehalten. Ne? Die wollten das nicht so auch in ihrem eigenen Interesse. Aber es kommt natürlich automatisch. Und dann habe ich auch in der Schule dann später auch ziemlich viel so Missgunst und Neid mitbekommen und so. Da hat sich dann so die Spreu vom Weizen getrennt. Spreu vom Weizen. Spreequell.
Ja, die Spreu, die ist ja direkt hier vom Studio.
Deshalb, ja. Naja, und ja, es war Segen und Fluch zugleich. Mhm. Ja, es war halt sehr viel Arbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Und später kam auch ein bisschen mehr so Druck dazu. Und war nicht immer einfach, aber ich habe es im Endeffekt nicht bereut.
In welcher Art kam Druck dazu?
Naja, du hast ja auch, bist ja nicht immer gleich drauf.
Du kamst ja dann auch wirklich irgendwann in die Pubertät.
Ja, genau. Ich kam dann rein und du bist dann irgendwie auch erschöpft und dann musst du dann halt trotzdem irgendwie so einen Tag da ballern und richtig lange viele Szenen und so. Und das ist schon dann anstrengend auch gewesen, weil ich natürlich nicht mehr so diese Unbekümmertheit hatte von so einem kleinen Jungen, ne? Und dann kamen natürlich auch so andere Probleme, also auch je mehr das weiterging so und bekannter wurde, hatte ich auch dann natürlich Probleme, mich persönlich so zu bewegen in meiner Freiheit und so in der Freizeit. Und ja, das kam auch dazu. Und
also so normal einkaufen gehen ging irgendwann nicht mehr.
Ja, das wurde die ganze Zeit angelabert. Weil damals gab es zwar nicht so viel wie heute, aber es war halt alles konzentriert auf diese Sachen, die es gab. Hm. Also weil halt jeder damals halt so diese Serien, die man vorgesetzt bekam, geguckt hat. Das kann jeder unweigerlich, hat das irgendwie mal gesehen. Hm. Und deswegen hatte man sehr große, wie sagt man, so wurde man schon belagert, ne? Und ja, das war halt nicht immer so ganz einfach.
Hattest du auch StalkerInnen irgendwann?
Ich hatte mal wirklich mal also verschiedene Leute, die mich gestalkt haben, also sowohl männlich als auch weiblich, die mir dann an der Schule aufgelauert haben.
Und sagte,
ja, also ich konnte das noch so das konnte so in Grenzen halten, aber es war teilweise richtig scary, weil mich Leute halt auch damals verfolgt haben und so und mir das auch wirklich aufgefallen ist und ich mir das nicht erklären konnte und das total befremdlich war. Und damals muss man ja so sehen, heute ist das ja ein bekanntes Problem, also auch mit dem Internet und so weiter. Aber damals ein Stalker, was heißt denn das eigentlich? Mhm. So, also wenn dich da jemand verfolgt hat und so und da in deine Privatsphäre eindringt, das hat ja erstmal gar keiner richtig verstanden.
Ja.
So, und man konnte ja nirgendwo hingehen. So. Da hat ja jemand gesagt, ja, warten Sie mal ab oder so, geht wieder vorbei. Ne? Mhm. Hatte ich auch schon so solche Sachen damals.
Wie war das denn, als du dann in der Pubertät warst und wie natürlich jeder Junge irgendwann an Mädchen interessiert warst? Wollten die dich als Christian kennenlernen oder haben die dann immer den Status gesehen?
Also die, an denen ich wirklich interessiert war, die kannten mich ja so persönlich schon und das war dann halt auch ganz normal. Aber ich bin natürlich auch mal mit Freunden ausgegangen so und in Discos oder so. Dann lernt man natürlich auch so jemanden kennen und dann war das natürlich so ein bisschen so, manchmal so, ich habe es nie an die große Glocke gehangen, was ich so mache. Ich habe es auch manchmal, wenn es jemand nicht wusste, gar nicht gesagt, so, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. Und eigentlich so ganz normal und wo das mit jemand war, der da so drauf abgedreht ist, irgendwie dann hat sich das sowieso, also hat mich auch nicht so interessiert. Ne? Klar war das mal ganz witzig, mal so drüber zu lachen oder so Jokes zu machen und wie jemand reagiert, so, ne, so crazy, aber wenn man jemanden sieht aus dem Film oder Fernsehen, so, aber im Grunde genommen habe ich mich da nicht weiter mit beschäftigt, persönlich, weil mich das so nie interessiert hat. Da war auch, hat sich auch nie was ergeben, so richtig. Hm.
Wie lange warst du bei der Lindenstraße dabei?
8 Jahre.
8 Jahre, krass. Hast du deine ganze Pubertät, also das Ende deiner Kindheit bis zu deinem Erwachsenenleben quasi vor der Kamera verbracht.
Ja, auch genau so. Also dann bis zum Abitur. Also ich habe dann 1992 oder 93 habe ich aufgehört. Genau, 93 im Februar habe ich aufgehört nach 8 Jahren. Und dann war ich auch gerade mit dem Abitur fertig und so und habe angefangen zu studieren noch an der Uni in Köln.
Du hast in der Uni in Köln studiert, bist aber danach noch nach Amerika, ne?
Ja, ich habe einen Studienplatz für Theater, Film und Fernsehwissenschaft und Germanistik und Anglistik bekommen und das wollte ich halt ausprobieren, weil das halt irgendwie, mir war klar, irgendwie ja, vielleicht so ein bisschen safe die Sache und vielleicht ist die Schauspielerei so ein bisschen unsicher. Und dann habe ich aber nach ein paar Semestern festgestellt, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht. Also, und dass das mir alles viel zu dröge ist. Und ich war natürlich auch ein bisschen spoiled, weil ich halt die Arbeit in der Praxis richtig kannte. Ja. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, ich quäl mich ja eigentlich nur. Und dann habe ich eigentlich auf meine Stimme gehört in mir drin und habe ich gesagt, also ich will nochmal richtig von vorne anfangen und richtig Ausbildung als Schauspieler machen und die wollte ich nicht in Deutschland machen, sondern ich hatte halt auch immer den Traum, ins Ausland zu gehen. Das konnte ich halt in der Schulzeit nicht, weil ich hatte auch Familie in den USA und ich habe auch immer sehr viele Besuche in New York abgehalten und habe mir da die Schauspielschulen und die Theater angeguckt. War ich immer sehr interessiert dran. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach New York und dann habe ich an verschiedenen Schulen vorgesprochen und dann bin ich beim Herb Burkhoff Studio angenommen worden.
Sehr gut.
Und dann bin ich, also dann habe ich erst noch mal was gedreht in Deutschland. Da gab es diese Serie Und Tschüss. Das war auch so ein Ding, so ein Dauerbrenner, das eingeschlagen. Das haben wir 1994 gedreht. Und danach war das fertig und dann habe ich dann die Koffer gepackt und bin dann dorthin gezogen.
Wie ist das denn für Amis, wenn so ein Teenie-Star sozusagen, dann warst du wahrscheinlich, ich weiß das gar nicht, weil da war ich noch jünger, da habe ich die Bravo noch nicht geguckt. Warst du da noch in der Bravo?
Ich war auch ein paar Mal in der Bravo, ja. Aber nie so zum Beispiel wie jetzt Hendrik Marz oder Patrick Bach oder so.
Patrick Bach weiß ich noch, wer es ist, aber Hendrik nicht.
Patrick Packard.
Ja.
Das waren doch damals diese Serien im ZDF. Wer da drin war, der war ein Star.
Okay.
Also ich weiß jetzt noch, da gibt es jetzt auch noch Fabian Harloff und so. Das gab so eine ganze Riege von Leuten, also später dann Anna, ne, Silvia Seidel. Mhm. Also wer da so da war, war im deutschen Fernsehen halt dann als unter den jungen Leuten ein Star. Und eigentlich der Größte war damals Hendrik Marz.
Den muss ich nachher googeln.
Patrick Packard. Also Patrick Bach war zuerst da und so weiter, aber dann als Mädchenschwarm und also über eine längere Zeit war es dann Hendrik Marz.
Okay, der Hendrik.
Deshalb war die Bravo immer blockiert von ihm. Ja, die war ständig Starschnitt und so.
Ja, Starschnitt, ja. Da habe ich noch letztens mit jemandem drüber gesprochen. Das waren Zeiten, wo man wochenlang dann so eine Jugendzeitschrift gekauft hat, nur um sich dann eine Person lebensgroß in sein Kinderzimmer zu hängen. Schon ein bisschen weird eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, du hattest in Deutschland, kannte dich jeder und dann gehst du nach Amerika und willst das nochmal richtig lernen und fängst ja da komplett von vorne an. Das ist denen ja völlig Hupe, dass du da schon so lange in der Serie gespielt hast.
Ja, da war ich ein Nobody, aber das wollte ich ja auch. Das war halt auch total genial, weil da bin ich halt nicht bewertet worden von dem, was ich bisher gemacht habe und so. Und dann schnupperst du natürlich auch da die Luft. Also die haben ja da ganz andere Namen. Ne? Also damals war auch, an unserer Schule waren so Leute als Gastdozenten. Damals Kevin Spacey auch. Ne?
Und, oh ja.
Auch ganz andere Namen, die da als Lehrer lange Jahre unterrichtet haben. Und insofern kannst du da natürlich ganz andere Luft schnuppern.
Das auf jeden Fall. Als du dann in New York, das hast du dann fertig gemacht, dieses Studium?
Ja.
Und das hat dich dann auch dazu gebracht, in einigen amerikanischen Produktionen dann mitzuspielen?
Das war aber später erst.
Später.
Ja. Ich habe da ja ein Theater gegründet mit zwei Freunden, German Theater Abroad. Wir wollten halt selber spielen und dann gab es halt die Idee, halt deutsche Stücke, weil hier war unheimlich viel los, so im deutschen Markt, vor allen Dingen in Berlin mit jungen deutschen Autoren. Und wir wollten so eine Brücke schlagen zwischen Deutschland und den USA. Und da gab es halt die Idee, die Stücke, die halt damals sehr, sehr gut waren, zu übersetzen oder wenn sie nicht schon übersetzt sind und dass wir die dort vorstellen und spielen. Und so gründeten wir das German Theater Abroad, GTA, und haben dann es über mehrere Jahre geschafft mit verschiedenen Veranstaltungen. Anfangs gingen nur Lesungen, szenische Lesungen, weil wir natürlich nicht so viel Geld hatten. Aber dann haben wir auch einige Inszenierungen gemacht und haben halt so über diese Achse dann dort gespielt und produziert.
Also in New York.
Ja, genau. Und aber auch, wir haben auch hier Sachen in Deutschland gemacht. Da gab es so einen Austausch dann. Und das haben wir dann bis 2001 ging das so.
Ah ja, cool.
Ja.
Das heißt,
haben wir 1995 angefangen und 2001, ja.
Das heißt, deutsche Touris oder Deutsche, die dann auch in New York gelebt haben, konnten dann sozusagen ein Stück Deutschland kulturell in New York erleben.
Ja, wir haben dann Partnerschaften mit New Yorker Theatern gemacht, mit dem Public Theater und so weiter. Das sind ganz große, tolle Theater, namhaft. Und wir haben auch Kollaborationen gemacht mit dem Theater von Philip Seymour Hoffman, Labyrinth Group. Und mit denen haben wir zusammengetan, haben dort Inszenierungen und Lesungen gemacht. Und ist einiges entstanden da.
Krass. Große Namen. Was hat dich denn zurück nach Deutschland verschlagen? Also wie lange warst du in New York im Ganzen?
Das war so ein Abschied auf Raten. Ich bin so 99 gegangen dann bin ich aber immer wieder so hingereist, mehrere Monate, weil ich natürlich auch noch da zu tun hatte und mich noch nicht so richtig verabschieden konnte. Aber ich hatte einerseits ein bisschen Heimweh, andererseits hatte ich hier auch Angebote zu drehen. Ich musste natürlich auch wieder Geld verdienen und dann hatte ich natürlich auch ein bisschen Problem mit einem Visum, weil ich hatte zwar versucht, eine Green Card zu bekommen, also beziehungsweise ein Exceptional Artist Visum, also dass man da bleiben kann. Das bedeutet, wenn man in seiner Heimat durch Film oder Theater oder andere Künste besondere Sachen erreicht hat, kann man sich dafür bewerben, halt dieses Visum für die USA zu bekommen. Und das ist zwar sehr aufwendig, ne, man muss da sehr viel Sachen erfüllen, kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber man kann dann da bleiben und immer wieder nach Deutschland, aber man kann dort halt mit dem Visum bleiben. Und das habe ich versucht, aber das habe ich dann irgendwann gelassen, weil das zu aufwendig, zu kompliziert war. Und ich hatte auch ein bisschen Heimweh und ich hatte auch sehr, sehr viele Angebote hier wieder zu drehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich Geld verdienen würde oder habe. Und so bin ich dann wieder gependelt. Und eigentlich bin ich dann komplett wieder zurück. So 2001 bin ich wieder hier komplett hingegangen. Und das war auch gut so. Mhm. Es wurde dann einfach auch wahnsinnig teuer da. Es war fast nicht mehr zu bezahlen. Und es war einfach wahnsinnig schwierig, so dort zu leben und zu arbeiten. Weil du stehst ja da trotzdem, also auch als Europäer, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so, wenn du jetzt zum Beispiel hier Erfolg hast oder sehr viel machst oder durch Netflix oder sowas oder durch andere Sachen. Weil durch die Globalisierung hat sich das alles sehr, sehr geändert. Aber damals stehst du in der zweiten Reihe, weil da, wenn du kein Amerikaner bist, mit ein bisschen Sprachbarriere oder Akzent, ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Heute ist das einfacher. Ich habe jetzt gerade einen Trailer gesehen zum neuen Jay Kelly-Film mit George Clooney. Da spielt der Lars Eidinger so einen deutschen Fußballfan mit so einem deutschen Fußballtrikot und so. Das ist einfach jetzt, so werden so Rollen so eingebaut in solche Sachen. Das ist halt ganz normal. Früher gab's das einfach nicht, weil die Globalisierung hat das halt ein bisschen vereinfacht.
Ja, oder die Serie Dark, die ja am Anfang so gefeiert wurde, dass die SchauspielerInnen aus Dark sich ja dann selber synchronisiert haben, was aber dann zum Teil so schlecht war, dass die Amerikaner den Akzent nicht verstanden haben. Und dann wurde es dann auf Amerikanisch synchronisiert und die werden ja da auch überall erkannt, nur durch diese Serie, obwohl es ja deutsch, komplett deutsch ist eigentlich.
Das ist halt das Gute jetzt dadurch, dass wir durch die Übersetzung, Synchronisation halt alles mögliche gucken können. Das gab's halt damals noch nicht, ne?
Ja, das stimmt. Du hast aber, obwohl du dann mehr in Deutschland gedreht hast, trotzdem mit, ich muss mir mal auf meine Liste hier gucken, mit Bruce Willis, Christian Bale und Colin Farrell gedreht.
Ja, das waren halt Sachen, die haben sich dann hier ergeben, kurz nachdem ich zurückgekommen bin, weil das waren Produktionen, also Equilibrium wurde in Berlin gedreht, sehr viel. Und Hearts War ist in Prag gedreht worden. Und dann hat man halt hier für diese Rollen, der Verfügbarkeit wegen, hat man hier gecastet, wollte man halt auch dann deutsche Schauspieler haben. Und der Weg war halt nach Tschechien dann einfach nicht so weit. Und dann dafür hat man dann hier gecastet und ich hatte dann das Glück, die Rolle zu bekommen. Oder die Rollen.
Also man dreht ja viele amerikanische Sachen mittlerweile im Osten, ne?
Ja.
Ist günstiger.
Ja, oder man braucht halt bestimmte Sets oder Häuser oder ein Look and Feel, was man halt in Amerika nicht bekommt. Und es hat natürlich auch Kostengründe.
Ja, und dann kam der Trump und hat gesagt, es muss alles in Amerika gedreht werden.
Tudum. Was halt nicht funktioniert.
Nee, das ist einfach nicht möglich. Ja. Du hast dann auch noch irgendwann die Idee gehabt, eine Barista-Ausbildung zu machen. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war so 2008. Also das war so eine Geschichte. Wir sind damals mit der Familie meiner Ex-Frau immer nach Italien gefahren, nach Ligurien in die Ferien.
Bella Italia.
Ja, und dann, als ich da ankam, fand ich immer diese kleinen Cafés so toll mit diesen Baristi hinter diesen riesigen Maschinen und diese Kaffeekultur, dass man einfach so mehrmals am Tag da so hingeht und dann so Schwätzchen hält und seinen Espresso trinkt. Cappuccino trinkt man ja sowieso nur bis 11 Uhr. Also ansonsten wird man schief angeguckt.
Ja, ist so. Stimmt, ja, die Italiener sind da sehr streng.
Ja, bis 11 Uhr gibt es noch
Es gibt Gesetze.
Ja, und das hat mich so fixt irgendwie. Und da ich natürlich selber sehr gerne Kaffee getrunken habe und das immer mehr verfeinert habe, auch für mich, habe ich gedacht, boah, sowas wäre cool in Berlin. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, wie ich mich ein bisschen unabhängiger machen kann, so vom Filmgeschäft, und dass ich nicht immer so drauf warten muss, ob irgendwas passiert und so. Ich dachte halt, es hat mich wirklich so gereizt, selber sowas zu machen.
Da müssen wir ganz kurz eine Klammer aufmachen für die Menschen, die so gar nicht SchauspielerInnen in ihrer Bubble drinne haben. Schauspiel sein bedeutet extrem viele Castings machen. Mittlerweile ja E-Castings, also in der Küche oder im Wohnzimmer hinter einem Greenscreen, und meistens gar keine Antwort bekommen.
Ja, und auch wenn man jetzt nicht fest am Theater ist oder fest in einer Serie oder einer Reihe, wenn man jetzt nicht Tatortkommissar ist oder sowas, muss man halt von einem Engagement ins andere. Und viele Sachen klappen nicht oder man muss warten, sie werden verschoben oder man kriegt die Rolle nicht. Ist halt relativ unsicher. Mhm. Und ich wollte damals ein bisschen was Sicheres so neben der Schauspielerei haben, was mich auch so erfüllt. Und da bin ich auf die Idee mit diesem kleinen Café gekommen. Und da habe ich mehrere Praktika gemacht und habe auch mal hier im Prenzlauer Berg über längere Zeit gearbeitet, richtig in einem Laden, ohne eigene, also Verantwortung für einen Laden, aber ich habe mir halt alles beibringen lassen und habe dann da halt gearbeitet und habe da sehr viel gelernt. Und dann war ich irgendwann bereit und habe gedacht, okay, jetzt ist die Zeit. Und das war dann auch zufälligerweise, dass jemand mich anschrieb und der davon wusste und sagte, du, da wird ein Laden frei oder ist ein Laden frei im Bezzo-Viertel. Und dann habe ich mir den angeguckt. Er hatte genau die perfekte Größe. Und dann habe ich mich dafür beworben mit einem Konzept und habe das aufgeschrieben und habe das den Eigentümern geschickt. Und die haben dann ja gesagt. Und dann ging mir richtig die Düse. Aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie. Und so bin ich das dann angegangen. Dann musste ich den Laden erst noch ausbauen und das Ganze vorbereiten. Und dann war es dann am 1. September 2012 war es dann soweit. Dann habe ich Karmanns Own eröffnet.
Geilo. Und du hast es gemacht vor einer Zeit, wo alle coole Barista-InfluencerInnen waren. Du kannst den perfekten Kaffee schon viel länger machen.
Ja, ich habe das auch lernen müssen. Also das ist nicht leicht. Das dauert wirklich viele Monate. Man kann es eigentlich erst, wenn man in der Lage ist, an jeder fremden Maschine, also zu erkennen, okay, das ist hier der Setup und so weiter. Und wenn man dann aus dem Stehen halt guten Kaffee machen kann, dann kann man es eigentlich erst richtig.
Ich weiß bis heute nicht, wie man guten Kaffee machen kann. Deswegen, ich habe keine Ahnung.
Es ist wirklich eine Wissenschaft. Also man muss natürlich, es hat viel mit dem Kaffee zu tun, mit der Maschine, mit der Mühle und so und allen möglichen Parametern. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also um richtig guten Kaffee oder Cappuccino, Kaffeespezialitäten zu zubereiten.
Wie hast du das denn gemacht? Also, weil du warst ja dazwischen auch immer noch im Engagement.
Ja, da war ich sehr wenig im Engagement, weil ich mich halt auch dann die ganze Zeit da so drum kümmern musste. Aber ich habe natürlich hier und da auch noch gespielt. Aber ich habe mich natürlich die meiste Zeit da komplett drauf konzentriert.
Du hattest mehr Bock auf deinen Kaffee.
Ja, musste ich ja halt, weil da war auch viel Geld drin und involviert und viel Planung. Und ich habe dann auch eine Menge Geld in die Hand genommen. Ne? Also der Ausbau und das kostet ja alles. Ne?
Ja, ja. Mhm. Aber wie war das für dich, wenn Menschen gerade in Prenzlauer Berg, gut, da wohnen jetzt viele SchauspielerInnen, wenn Menschen dann in dein Café gekommen sind und dich dann wieder auf deine Kinderzeit angesprochen haben? Nervt das nicht irgendwann?
Ach du, das habe ich auch so ein bisschen mit einkalkuliert. Na, du willst ja auch oder hast ja auch so Kontakt zu Leuten. Das ist ja auch, das befeuert ja auch so einen Laden. Auch das war ja auch das Positive, dass natürlich ganz normale Kunden kommen, dass natürlich auch viele Leute kommen, die mit dir mal schwatzen wollen und so, aber das
du warst auch Therapeut, ne?
Du kannst, ja, bist du natürlich auch. Du kannst das ja nicht abschotten irgendwie. Hm. Wenn du dich da hinstellst und da selber arbeitest und deine Nase ist da auf dem Cover drauf und auf dem Schild, dann musst du auch einen Kopf hinhalten. Das muss dir ja klar sein. Also meistens, also so ein Laden, wo du nur den Namen gibst und du bist nicht da, funktioniert nicht. Ja. Und ich wollte ja auch wirklich selber dastehen. Und dann so habe ich das immer so gemacht, dass ich die Hälfte des Tages immer gearbeitet habe und dann habe ich immer übergeben an einen Kollegen oder eine Kollegin.
Ist das wirklich so, dass Menschen, die an einer Bar arbeiten oder in einem Café, dass sie wirklich da die persönlichsten Geschichten so aus dem Kiez erzählt bekommen?
Absolut. Das war auch das Coolste so. Also das hat auch wirklich richtig Spaß gemacht. Klar nervt das manchmal, weil es kommen halt auch immer Leute, die merken dann, dem kann ich das alles erzählen. Und dann kommen die ja immer mit ihren Geschichten, weil sie niemand anders haben, zu quatschen. Ne? Aber ja, das ist irgendwann, weißt du auch, wie du damit umgehen sollst. Und ja, das waren natürlich auch dann treue Kunden. Das kannst du ja nicht dann irgendwie ablehnen. Ne?
Aber da muss man auch lernen, Grenzen zu setzen, ne? Wenn es dann zu viel wird und die eigentlich eine Therapie machen.
Ich kann es nicht vorstellen, was ich da alles erlebt habe. Also, aber das war schon auch echt teilweise sehr witzig. Also ich habe da alles Mögliche erlebt.
Dann nimmst du Geheimnisse mit, die besser nicht rauskommen.
Könnte ich auch ein Buch oder einen Film drüber machen.
Also, eigentlich schon. Ja. Du hast eigentlich Material für eine ganze Netflix-Serie so gesehen, oder?
Haben wir auch damals immer so gewitzelt, dass eigentlich müsste man eine Kamera laufen haben, das als Serie zusammenschneiden. Also, weil da kommen natürlich so viele tausende verschiedene Charaktere und Typen rein. Also das war echt krass.
Na, ich meine, du hast Film studiert. Du hast Schauspiel studiert und du hast Barista studiert und ich glaube, der älteste Ochsenknecht-Sohn, der hat doch auch so eine Serie gemacht mit Späti.
Ja, ja.
Und du könntest das mit Barista machen.
Ja, aber jetzt habe ich mittlerweile andere Interessen, aber du, wer weiß.
Wer weiß.
Mal sehen.
Wer weiß, was passieren wird. 2016 hattest du dann eine nicht so coole Zeit, da hattest du einen Autounfall und dich zu einem Entzug entschieden.
Ja, das hat natürlich dann auch so ein bisschen, jetzt haust du mir das Ding hier aber um die Ohren. So, naja, ich muss mal ein bisschen ausholen dazu. Nach einigen Jahren hat das natürlich alles so ein bisschen auch Tribut gezollt. Es war halt alles nicht ganz einfach. Dazu kam dann, dass meine Ehe gescheitert ist und ich wahnsinnigen Druck hatte und einfach sehr viel Arbeit und
du warst auch Papa mittlerweile, ne?
Ja, ja, und zweifacher. Und ich habe mich dann ein bisschen gehen lassen, was das Trinken angeht. Habe eigentlich auch so auch den Tag nur noch so geschafft. Und das Resultat war, dass ich leider halt mit Restalkohol mich ans Steuer gesetzt habe. An diesem besagten Tag. Und dann leider einen Unfall gebaut habe.
Und das ist so ein Wake-up-Call für dich selber dann gewesen, dass du was ändern musst?
Ja, natürlich war das so ein Wake-up-Call. Das Blöde ist halt, dass ich das damals gar nicht selber so gemerkt habe, was so los ist. Also, dass ich das, man denkt ja so, dass es so...
Man hat das im Griff.
Nee, man will das... Du, eigentlich denkst du da ja gar nicht drüber nach. Du versuchst alles zu schaffen in deinem Leben. Es alleine schon einfach so die Kinder zu haben, Zeit mit denen zu verbringen, das Arbeiten und so.
Also jedem gerecht werden.
Ja, und dann den Druck zu ertragen und so. Und das habe ich halt natürlich auf diese Art dann, wie viele Menschen das auch leider machen, auch so gemacht. Und das war natürlich nicht gut. Und das habe ich nicht verstanden, wo ich mich da überhaupt befinde. Und ich fühlte mich ganz normal. Und dann kriegte ich natürlich das Stoppschild.
Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Weil ich hatte jetzt in meiner zweiten Folge, da hatte ich den Musiker AC Avalon hier im Podcast und der hat darüber gesprochen, dass er auch dachte, er hat alles im Griff und hat dann aber wirklich eine ganz krasse Koks- und Alkoholsucht entwickelt und hatte eine ganz ähnliche Story wie du. Das hat aber lange gedauert, also beim ersten Entzug hat es nicht geklappt. Ich glaube, er hätte 5 oder 6 Entzüge machen müssen. Ja.
Also bei mir waren es 2 Anläufe ich muss dazu sagen, also das war natürlich, dieses Erlebnis mit dem Unfall war echt einschneidend, weil natürlich meine Kinder mit dem Auto drin saßen und ich war natürlich mein Lappen los, das war auch gut so, dass ich halt diese Bestrafung dafür bekommen habe und dass ich einfach da war, einfach dann Stopp. Ich konnte nicht mehr Auto fahren und das hat mir einfach auch gezeigt, ist zum Glück ja nicht mehr passiert, so, aber es war einfach für mich das Zeichen, hier ist was nicht in Ordnung und du musst jetzt irgendwas machen. Und um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und so weiter, habe ich mich natürlich dann dazu entschlossen, auch um den Führerschein zurückzuerlangen, wird es sehr gerne gesehen, wenn du etwas unternimmst, was dich davon abbringt, halt weiter Alkohol zu konsumieren.
Mhm.
Das ist strafmildernd. Und das bin ich natürlich dann auch angegangen und ich wollte auch an meinem Leben was ändern, weil ich, das hat auch einfach meine Kraft weggenommen und ich habe dann erst verstanden, das geht so nicht weiter. Also das ist keine Lösung. Aber manchmal muss man irgendwie, weiß ich nicht, entweder manchen bleibt es erspart, manchen fahren im wahrsten Sinne des Wortes vor die Wand und dann kapierst du es erst. Aber und dann ist mir das klar geworden. Und bei mir hat es dann aber auch erst im zweiten Anlauf geklappt.
Wie hast du das gemacht? Also für die Menschen, die das hören und sich denken so, okay, vielleicht könnte ich auch mal was machen, weil meine FreundInnen haben mir auch schon sowas in die Richtung gesagt.
Es gibt natürlich stationäre Entzüge und ambulante. Und meine Meinung ist, man muss einerseits schon selber bereit sein oder es muss dir jemand sagen, ganz klar sagen, wenn du so weitermachst, sieht's böse aus, weil du siehst nicht mehr, worauf du zusteuerst. Man denkt ja auch nicht über die Folgeschäden nach. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das ist ja bei allen Substanzen so, wenn du das gerade machst, so machst du dir ja nie Gedanken darüber, was die Auswirkungen sein werden in 5 Jahren. Du siehst ja nur das, kapierst ja nur, denkst ja immer nur an das, was gerade ist. Und das vergessen viele. Also ob nun jetzt Drogen oder Alkohol, es hat alles sein Tribut. Nicht nur jetzt, im Jetzt, sondern später. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man älter wird und man nicht mehr so frisch ist. Und wir kommen ja nachher noch zu einem Thema, was mir das auch nochmal gezeigt hat, was auch durch Zufall passiert ist, meine schwere Corona-Erkrankung. Bei mir war es dann so, dass ich hatte einen stationären Entzug, der ging dann nur eine Woche und dann habe ich so gedacht, ich könnte das so weitermachen, so casual drinking. Aber jetzt hätte ich das verstanden. Jetzt habe ich dann aber auch gemerkt, dass das nicht geht. Also wo man halt so sagt, halt ab und zu mal so normal ist. Aber im Großen und Ganzen, das funktioniert meistens nicht. Also ich will nicht sagen für jeden, aber das funktioniert nicht, weil du, wenn du einmal den Schalter so umgelegt hast und so regelmäßig halt Level immer gehabt hast, dann zeigt dir der Körper halt Entzugserscheinungen und will das dann immer haben. Und dann habe ich dann in der Charité nochmal einen ambulanten Entzug gemacht und da ist ein sehr fähiger Mann gewesen, den fand ich ganz toll, also die machen das auch so betreuend. Da geht man halt jeden Tag hin und kriegt dann halt, wenn es notwendig ist, seine Medikamente. Also man kriegt Medikamente, aber es gibt halt auch Leute, wenn die halt entzügig werden, kriegen dann Beruhigungsmittel, damit die Entzugserscheinungen weg sind und dann langsam ebbt das am Körper ab. Der lässt dann irgendwann los und dann bist du dann irgendwann über den Berg. Man muss das natürlich dann durchhalten, ne? So.
Das ist heftig. Aber was sind so Entzugserscheinungen?
Unruhe, Zittern. Du bist fahrig, du brauchst diesen Stoff halt. Mhm. Das ist so ganz komisch. Das
ist wie so eine Beruhigungstablette.
Ja, genau, du brauchst einen Drink. Das ist ja so, man sieht das im Film immer, so wie das so gespielt wird. Leute müssen sich einen Drink abends machen, wenn sie nach Hause kommen, du brauchst halt einen Drink. Mhm. Oder dein Gehirn sagt dir das automatisch. Also ein Bier, ein Weißweinschorle oder so, die berühmte Weißweinschorle, wo man so denkt, das ist nix und so.
Mhm.
Aber die macht dann so die Ruhe. Also du wirst halt, je nachdem, wie viel du trinkst, also geht das ja bei Leuten, die kriegen so krasse Entzugserscheinungen, dass sie epileptische Anfälle kriegen können. Also so, du schwitzt, du wirst total wahnsinnig. Also du fühlt sich unwohl, dir wird übel, hast so Kotzreiz, musst dich übergeben, hast aber nichts im Magen und so, also solche Sachen.
Und das Schlimme ist ja, ich meine, du arbeitest von klein auf in der Medienbranche und wenn man sich trifft unter KollegInnen oder auch schon alleine, ich meine, ich bin selber in einer Familie aufgewachsen, wo Alkohol immer auf dem Tisch stand,
ja.
Also Ja. Meine ganze Familie besteht aus AlkoholikerInnen, also die leben auch nicht mehr, aus Gründen. Und da habe ich das halt bemerkt, dass es, du kriegst es überall, es ist überall, es gibt immer einen Grund zum Trinken. Immer.
Ja. Ich muss auch sagen, dass ich, es war bei mir so eine Verkettung, wenn ich das so rückblickend betrachte. Der Laden war auch nicht dienlich dafür, weil natürlich viele Leute auch zu mir gekommen sind und wollten bei mir was trinken. Dann habe ich natürlich am Abend nach Ladenschluss was mitgetrunken. Mhm. Dann ist man noch ausgegangen, dann war man noch eingeladen, dann war mal ein Abendessen und so weiter. Und ständig ist natürlich durch diesen Arbeitsdruck, und wenn du halt einen Laden hast, selber mit Getränken und Leute wollen da was haben, Alkohol, Wein, Bier und so weiter, dann ist natürlich dann, und das ist immer verfügbar, ist das natürlich auch nicht gut. Mhm. Und wenn du dann den Druck ablassen willst und du hast dann da Zeug da und die Leute sagen, komm, ich gebe einen aus und so, dann habe ich noch teilweise so Veranstaltungen gehabt, wo wir so Filme gezeigt haben und sowas, und dann habe ich natürlich dann auch dann nicht da Mineralwasser getrunken, aber das war halt einfach nicht gut. Und ich bin dann in so einen Strudel reingeraten, der mir einfach, den ich nicht kontrollieren konnte.
Und wie hast du, nachdem du körperlich ja durch Pillen sozusagen diese Nebenwirkungen vom Entzug mindern konntest, wie hast du das psychisch dann in deinem Kopf verstanden, dass auch nur ein kleines Glas immer wieder gefährlich werden könnte?
Das ganz ehrlich, das verstehst du entweder oder verstehst es nicht.
Ja.
Und irgendwann habe ich das verstanden. Und meine Meinung ist, dass wenn du erstmal komplett entgiftet bist und spürst, wie geil das Leben ist, ohne dieses Gift in deinem Körper, wie leistungsfähig du bist, wie gut drauf du bist im Vergleich zu diesem ständigen Nebel, den du durch den Alkohol hast. Ich meine, das Problem ist ja, es zieht dich ja auch runter. Du siehst das nur nicht mehr, dass das dir nur Probleme macht. Und du denkst halt so, ja, das, wenn du jetzt wieder was trinkst, dann sind meine Probleme weg. Aber du sackst immer tiefer ab und kriegst immer mehr Probleme und Sorgen. Dieser Nebel verschwindet einfach nicht.
Das ist eine Vermeidungsstrategie.
Und das verstehst du nur, wenn du einmal komplett entgiftet bist und spürst, wie gut du dich fühlst, wie gut du schläfst, was für gute, positive Gedanken du wieder hast, wie leistungsfähig du bist und wie lebenslustig du bist, ohne dieses Gift im Körper. Dann verstehst du das. Aber da musst du dahin kommen, du musst diese Entgiftung erleben und sagen, boah, es geht auch ohne und es geht noch geiler ohne, weil ich brauche das gar nicht. Aber du musst den Körper komplett entgiften. Mhm. Und das dauert viele Wochen oder manchmal Monate, weil das Gehirn, dieses Suchtgedächtnis, muss das vergessen quasi. Also es wird es nie ganz vergessen, also das ist ganz klar. Aber wenn du das schaffst und sagst, oh, ich fühle mich so gut ohne Trinken, oder jetzt, wenn man auch andere Leute anspricht, andere Substanzen, ich fühle mich so gut, so will ich leben. Und dann verstehst du es vielleicht.
Mhm. Krass. Also Respekt, dass du das durchgezogen hast. Das muss sehr schwer gewesen sein. Und dann warst du ja sehr gesund und sehr sportlich unterwegs und du hast es vorhin schon angesprochen. Dann kam diese Kackpandemie.
Ja. Und dann, witzigerweise hat meine Erfahrung im März 21 nochmal komplett alles auf Null gesetzt, wo ich es dann endgültig verstanden habe, weil ich natürlich, ich stand vor dem weißen Tor, also stand kurz vorm Tod und mein Körper war total dahin und dann war alles sowieso resettet und danach habe ich sowieso nochmal komplett neu angefangen und dann habe ich sowieso verstanden, wie ich leben muss, gesund und so und wie ich leben will.
Mhm. Also du hattest wie viele einen leichten Husten, bist dann in die Klinik gegangen und die haben dich erstmal nicht ernst genommen?
Nee, es war so, ich hatte den Laden geschlossen, Silvester 2020, und das war auch sehr, sehr anstrengend und ein großer Kraftakt, dieses Abschließen, die Sachen verkaufen und Übergabe und so. Und zeitgleich war die Situation meiner Eltern in Köln, spitzte sich immer zu. Meine Mutter hatte leider eine Krebsdiagnose. Man hatte bei ihr trotz aller Vorsorgeuntersuchungen Brustkrebs übersehen. Und als man es dann entdeckt hat, war es dann zu spät. Hatte schon Metastasen gebildet. Und mein Vater war auch nicht mehr so fit. Mein Vater hatte schon mal Lungenembolien und hatte nur noch 60% Lungenfunktion. Und meine Mutter ist dann von zu Hause musste ins Hospiz, weil es nicht mehr ging zu Hause. Und mein Vater war dann alleine und dann habe ich mich dann im Januar, Februar, März, dann bin ich immer nach Köln gefahren und habe mich um die beiden gekümmert. Und bin dann immer vom Hospiz zu meinem Vater und habe das irgendwie versucht in die Wege zu leiten, zusammen mit meiner Schwester, also Pflegeperson auch für meinen Vater, weil man hat gemerkt, dass es nicht mehr geht. Mein Vater war aber selber Arzt und war selber sehr stur und wollte das nicht und dachte irgendwie, das funktioniert irgendwie und dann klappte das alles nicht mehr. Und dann waren wir im März da und im März merkte ich dann so, es war Anfang März, so 7. März, hatte ich so leichte Grippesymptome, während ich da war. Und klar, da war Corona, aber ich hatte einen negativen Test. Man kann ja auch mal eine Erkältung oder eine Grippe haben. So. Mhm. Also der Test war immer negativ. Und wir hatten auch meinem Vater gesagt, er soll sich immer schön schützen und so. Und dann sagte ich dann zu meiner Freundin, du Scheiße, ich hoffe, ich habe das nicht, weil dann müssen wir sofort hier weg, weil mein Vater, wenn der das kriegt und so. Und mein Vater sagte auch, wenn ich das kriege, dann sieht es schlecht aus. Er stand selber kurz vor der Impfung, ein paar Tage vor seiner Impfung. Und dann sind wir dann nach Berlin zurück. Mein Test war immer noch negativ. Ich habe zwei Tests am Tag gemacht. Negativ, negativ. Und dann kam ich hier an am 11. März und dann sollten meine Kinder abends zu mir kommen. Das war ein Freitag. Und dann habe ich mir hier schnell noch einen Test besorgt durch einen Freund. Hier gab es ja keine Tests. In Köln konntest du in die Apotheke gehen und hier kriegtest du nur einen Test, wenn du ärztliches Personal warst und einen Ausweis hast.
Stimmt, das war am Anfang extrem kompliziert.
Ja, und dann habe ich dann noch einen Test bekommen und habe dann den Test gemacht und der war fettpositiv. Und dann konnte ich noch schnell die Kinder anrufen und sagen, wenn man so, ihr müsst bei der Mama bleiben. Ich hab's jetzt leider. Mhm. Und dann habe ich immer noch gedacht, okay, scheiße, aber ich fühlte mich sonst eigentlich fit. Ich habe gedacht, so, ja, okay, jetzt habe ich es halt 10 Tage, 2 Wochen, schwitze ich jetzt durch. Ja, Pustekuchen. Dann wurde es immer schlimmer, 40 Grad Fieber, Schüttelfrost. Irgendwann.
Und hast du alleine gelebt zu dem Zeitpunkt?
Nee, mit meiner Freundin. Und wir wurden dann natürlich auch, dann kamen die Männer im Anzug und stellten uns die Tests vor die Tür. Wir wussten auch noch nicht, ob meine Freundin es hatte.
Krass.
Die hat mich versorgt und wir waren isoliert. Weil es ja klar war, dass ich es habe. Mhm. Es war B117-Variante, die total aggressive Version. Dann haben wir immer meinen Vater angerufen, wie es bei ihm aussieht, ob er schon was hat. Er hatte noch nichts, hat gesagt, nee, ich spüre noch nichts, vielleicht habe ich Glück. Ja, und dann habe ich dann im Krankenhaus hier mit Vantes angerufen und habe gesagt, also mir ging es richtig dreckig schon. Könnt ihr mich bitte abholen? Dann haben wir gesagt, geht nicht, wir haben Triage. Wir haben hier weitaus schwerere Fälle. Also wir können dich erst abholen, wenn es gar nicht mehr geht, wenn du keine Luft mehr kriegst. Und das war dann soweit am 18. März. Da hatte ich dann 41 Fieber und dann habe ich nur noch so geatmet. Und ja, und dann haben wir angerufen, dann waren sie auch nach 5 Minuten da und dann haben sie mich abgeholt. Sauerstoffmaske ins Gesicht und das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl. Und dann standen alle möglichen Leute im Flur durch zufälligerweise bei uns im Haus und haben mich dann gesehen auf diesem Stuhl da mit diesem Ding im Gesicht und so und wussten alle gar nicht, was los ist. Ja, und dann bin ich halt abgefahren worden. Meine Freundin war dann zu Hause.
Die ist immer noch negativ dann zu dem Zeitpunkt
gewesen? Die war noch negativ, aber dann später dann auch positiv. Aber er hatte dann einen milderen Verlauf. Aber es war dann ganz schlimm. Die musste natürlich auch isoliert werden. Meine Kinder und meine Ex-Frau haben ihr dann Lebensmittel gebracht. Sie konnte nicht raus. Sie hatte dann auch immer Besuch da vom Gesundheitsamt und so. Es war richtig die Hölle. Und dann natürlich die Telefonate ins Krankenhaus, wie es mir geht. Und dann, also am 18. bin ich eingeliefert worden und dann haben wir noch so ein paar Tests gemacht. Dann haben sie mir gesagt, wir müssen sie morgen ins Koma legen, ins Künstliche.
Direkt?
Ja.
Weil deine Lungen angefangen haben zu versagen?
Ja, weil du kannst das nicht bei Bewusstsein machen. Du wirst ja intubiert. Und das kannst du nicht bei Bewusstsein machen. Also die legen dich schlafen und dann kriegst du die Düse rein.
Was waren deine letzten Gedanken davor?
Erleichterung. Ich habe gedacht, Also ich war froh, dass ich, ich habe diese Sachen noch unterzeichnet, Patientenverfügung. Und dann habe ich gedacht, ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr bewusst erleben muss, weil dieses Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, weil zu ersticken. Also wenn da einfach nicht mehr genug Luft reinkommt. Und dann habe ich gedacht, ich gebe mich jetzt in eure Hände und wir rocken das jetzt zusammen. Also was anderes kannst du ja nicht denken. Du kannst ja nur denken, das geht gut. So, und du, ich war nur froh, dass ich es selber nicht mehr bewusst erleben muss. Ja, und dann haben sie mich dann am 19. März haben sie mich dann früh morgens haben sie mich dann ins Koma gelegt.
Du warst 17 Tage?
Ja, 17 Tage im Koma und dann bist du ja danach. Also im Koma hatte ich dann akutes Nierenversagen und da schwebte ich dann in Lebensgefahr. Und
hast du irgendetwas, eine Erinnerung an die 17 Tage im Koma?
Ja, natürlich. Ich habe ganz viele wahnsinnige halluzinogene Träume von dem Ketamin und Fentanyl, was man mir gegeben hat. Das ist natürlich klar, was mein Hirn da für einen Ride gemacht hat. Also ich habe da ganz krasse Sachen geträumt. Und ich war nachher ganz traurig, dass das alles nicht, also das Schöne, was ich geträumt habe, dass es nicht wahr ist und dass ich das nicht erlebt habe. Ne? Ich habe dann natürlich, mein Hirn hat da die tollsten Fantasiesachen abgespult, die alle meine Wunschträume beruflich, alles, was mein Unterbewusstsein hergegeben hat, habe ich auch erlebt. Und deshalb war ich nachher ganz traurig, dass das alles nicht passiert ist.
Oh, das glaube ich.
Ja. Ich habe Filme gedreht mit allen meinen Lieblingsschauspielern. Ich war selber Regisseur, habe einen Film nach dem anderen gedreht. Alles waren Erfolge. Ich hatte Geld ohne Ende. Jeder wollte mit mir einen Film drehen und so. Filmpremieren, dauernd waren, habe ich neue Filme in Akkordleistung habe ich rausgebracht, gedreht und rausgebracht und so. Und dann hatte ich auch einen krassen Traum mit Trump. Trump wollte mich kennenlernen, hat mich ins U-Boot eingeladen und dann bin ich in so ein U-Boot eingestiegen und dann gab es ein Attentat, also auf Trump und ich war in diesem U-Boot mit drin.
So, ah ja.
Also auch so crazy Sachen habe ich dann so geträumt. Also, aber ich weiß das noch sehr gut, was ich da alles erlebt habe. Also.
Und hast du außen irgendwas mitbekommen? Also,
nein.
Also du hast nicht keine Besucher mitbekommen?
Nee, kriegst du natürlich nicht mit, weil du ja bist ja in deinem Schlaftraum drin. Mhm. Aber wenn du später aufwachst aus dem Koma, musst du dir das so vorstellen, wie so ein, weiß ich nicht, so ein, also wie ein Baby oder so kein Küken, wie das passiert, wenn die Schale aufgeht. Also vom Ei. Es ist halt alles weiß, verklebt. Du siehst ganz viel Licht und du weißt gar nicht, wo du bist, wie du heißt. Du weißt irgendwie, bist du da, aber du kannst dich nicht bewegen. Und ich habe ja 30 Kilo abgenommen da in der Zeit. Du bist ja nur noch Haut und Knochen, weil deine Muskeln natürlich schwinden. Der Körper saugt ja die Muskeln weg. Und ja, du bist wie so ein Neugeborener, aber du bist halt in diesem alten Körper drin und du kannst nichts mehr. Ich hatte einen Luftröhrenschnitt hier, sieht man ja auch noch, und kannst nicht atmen. Oh, da steckt doch was drin. Und dann fängst du
an. Kannst ja auch nicht sprechen.
Fängst ganz von vorne an. Dazu kommt natürlich, dass dein Gehirn total mischugge ist von diesen Mitteln, von diesen Narkosemitteln und du erst Wochen später klare Gedanken fassen kannst.
Deswegen, Wochen später, krass.
Ja, mein Vater ist ja 3 Tage nach mir, wir sind beide am 18. ins Krankenhaus gekommen. Er ist dann in Köln auf die Intensivstation gekommen, weil er dann hatte er Symptome. Aber mein Vater ist dann schon am 21. verstorben. Und man hat mir erst im April, Ende April hat man mir erst gesagt, dass mein Vater gestorben ist, weil ich immer nachgefragt habe, auch vorher schon, aber die Ärzte haben gesagt, meinen Angehörigen gesagt, sagen Sie es ihm nicht, der wird das gar nicht verstehen.
Fuck.
Ja.
Heftig.
Und dann bin ich natürlich zusammengebrochen. Also meine Mutter hatte auch Corona, aber sie hatte einen leichten Verlauf da im Hospiz und sie ist dann im Juni gestorben.
Im selben Jahr.
Ja, also mein Vater am 21. März, meine Mutter am 4. Juni, aber als ich dann wieder in der Reha war, war meine Mutter schon, also auf dem Weg, sich zu verabschieden. Ich habe sie auch nicht mehr gesehen, aber ich konnte sie zumindest noch mal sprechen am Telefon. Gesehen habe ich sie auch nicht mehr. Aber mein Vater habe ich gar nicht mehr sprechen können und habe ich mich gar nicht von verabschieden können.
Das ist ganz hart scheiße.
Kann sich kein Drehbuchautor ausdenken, nee. Sondern diese Geschichte eigentlich. Nee. Ja. Mhm.
Das ist so heftig. Und das ist ja etwas, ich meine, deswegen haben wir so schnell über Tod gesprochen, weil meine Freundin, mit der du den Synchronkurs gemacht hast, die hat ja eine Schwester, die krank ist.
Ja, ich weiß. Ja.
Dann hat sie gesagt, hier die Wenke, als sie mich vorgestellt hat, ihr Bruder hat vor kurzem gestorben. Und so waren wir sofort im Gespräch über Tod. Das waren die ersten 5 bis 10 Minuten, wo wir uns kennengelernt haben. Und direkt so, und alle drei so, wir kennen das. Ja. Und das ist jeder geht anders mit Trauer um.
Ja.
Und sich... Es ist immer scheiße, wenn eine wichtige Person stirbt, aber sich nicht verabschieden können.
Ja, ist echt scheiße.
Du kannst ja gar nicht damit abschließen.
Kannst nicht abschließen. Es ist ein Loch, das da ist. Das ist, ich versuche immer so neue Taktiken zu entwickeln, wie man das so verarbeitet. Also, aber witzigerweise, wir machen das meine Eltern sind also eigentlich so präsenter heute als, also mehr denn je, weil wir so viel über die sprechen und das hilft unheimlich so, aber wenn man bedenkt, dass man so jemand gar nicht mehr gesehen hat und dann natürlich, was ich selber so durchlebt habe und mit dem Wissen, dass ich auch eigentlich weg gewesen wäre. Mhm. Also hat ja nicht viel gefehlt. Die Ärzte haben mir gesagt, boah, es war wirklich bei Ihnen echt auf Messerschneide. Und
das haben Sie in der Reha gesagt, ne?
Nee, haben sie mir später gesagt, also so in der Nachlese haben sie mir gesagt, wir haben um sie gekämpft ohne Ende und das hat echt geklappt. Wir waren auch echt happy, aber es war echt auf Messerschneide. Und viele haben wir nicht durchgebracht. Bei mir war es so als Randnotiz, meine Nieren haben versagt und dann bist du natürlich in akuter Lebensgefahr und dann sollte ich an die Herz-Lungen-Maschine und dann hat wohl jemand gesagt, steck mir ihn nochmal bitte an die Dialyse. Und dann haben sie mich 3 Tage an die Dialyse getan und dann hat das geklappt. Also es hat dann das Ruder rumgerissen und dadurch habe ich es dann geschafft. Und weil wenn du an der Herz-Lungen-Maschine bist, hast du nur noch 25% Überlebenschance. Mhm. Und diese Idee mit der Dialyse hat mein Leben gerettet.
Krass. Bei meinem Bruder auch. Mhm. Also der war auch fast weg und dann die Dialyse hat ihm dann noch ein paar Monate gegeben, abgefahren. Und das heißt, du hast aber jetzt keine Erinnerung an irgendwie Nahtod oder sowas?
Doch, ich habe die Erinnerung an die weiße Pforte, an diese...
Ja. Wirklich?
Ja, es ist ein weißes Schloss, vor dem du stehst. Also anders kann ich nicht sagen, es ist ein weißes Licht. Es ist halt einfach so. Und der Rest, woran ich mich erinnern kann, sind zahlreiche psychedelische, farbenfrohe, absurde, also... Keine KI, kein Visual Artist kann das herstellen. Also das Spektakel, was da im Gehirn abgeht oder in meinem Unterbewusstsein. Teilweise wirklich ganz, ganz klare Geschichten mit einer Abfolge, die ich ja dementsprechend auch gut geglaubt habe, wo ich dachte, das ist so passiert. Also das habe ich ja nachher auch alles allen Leuten erzählt. Und dann haben die alle gesagt, nee, du, das ist nicht passiert. Das war dann, während du da im... Ich habe ja auch dann gedacht, das wäre schon vorher in meinem Leben passiert. Ich konnte ja gar keinen Schnitt machen zu dem Punkt, das habe ich erst später verstanden, aha, da hat meine Krankheit begonnen. Ich habe gedacht, das hätte ich wirklich schon in meinem Leben vorher erlebt, auch in der Zeit davor.
Also alle diese Filme und...
All diese Sachen, also klar, das hat sich dann so ein bisschen relativiert, aber ich habe dann gewisse Erinnerungen gedacht, das ist dann passiert, war das nicht so? Und dann hat man mir gesagt, nee, das war nicht so.
Das muss doch auch so enttäuschend sein.
Ja, aber irgendwann lacht man dann da so drüber, aber ich habe eigentlich mehr damit zu tun gehabt, zu überlegen, dass ich überhaupt noch lebe. Oder ich habe halt irgendwann ganz lange gefragt, lebe ich wirklich? Also, oder erzählt man mir das nur? Oder ist das jetzt, bin ich schon weg? Und ich träume jetzt, dass mir jemand sagt, du hast das geschafft. Also, du zweifelst das ja an.
Mhm.
Also, weil du hinterfragst das ja irgendwie, ist das jetzt die Realität? Und ja, die Sache mit meinen Eltern, mit meinem Vater und so, das ist dann irgendwie, hat mehr, wie das alles ausgegangen ist und welche zeitgleiche, absurde Abfolge das hatte und so. Und die Konsequenzen sind halt so krass. Also damit ist man mehr beschäftigt.
Aber dass du das überlebt hast und so knapp, das hat natürlich nochmal, wie du es vorhin gesagt hast, auch nochmal so einen Neustart gemacht, weil wenn man so ein Erlebnis hat, ich habe das selber noch nicht erlebt, aber ich habe das sehr nah erlebt bei meinem Bruder. Mhm. Da regt man sich nicht mehr über Kleinigkeiten auf oder man hat keine Kapazität mehr für Bullshit, sondern man merkt, was ist wirklich wichtig im Leben.
Ja, im besten Fall. Also ich muss sagen, also wenn es bei mir das eine Sache bewirkt hat, dann ist es das. Also das habe ich, das hat auch, es geht nicht sofort, aber so dieser Prozess, diese Aufarbeitung und dann nach einer Zeit, dann kapierst du einfach, was wichtig ist im Leben und dass du dich nicht mehr so kleine Sachen aufregst. Klar, ich bin auch, ich manchmal auch zart beseitet mit irgendeinem Stuss so, aber du machst dir nicht mehr so Sorgen wie vorher über die Sachen, die du dir selber einredest, was passieren könnte und wenn ich das jetzt mache oder wenn das nicht passiert und so weiter. Weil du kannst dir immer sagen, hey Mann, im Großen und Ganzen war es eigentlich nicht geplant, dass ich überhaupt noch hier bin.
Ja.
Ich habe Glück gehabt.
Das ist ein Wunder.
So, ja. Und wenn du dich, also da versuche ich mich auch immer, wenn ich so Sachen habe, die anderen Leute so anzecken oder wenn mich doch mal irgendwas drückt, dann denke ich mir immer so, okay, Moment, halt mal, atme mal durch. Denk mal an diesen Gedanken und dann relativiert sich das eigentlich schon wieder so ein bisschen.
Wie hast du das denn gemacht, als du dann wieder aufgewacht bist? Also ich habe das von außen auch gesehen bei meinem Bruder jetzt und der war ja nur 6 Tage im Koma und der hat ja auch so, glaube ich, zwischen 10 und 18 Kilo abgenommen in der kurzen Zeit und du bei 17 Tagen hast um die 30 Kilo abgenommen.
Ja.
Das heißt, einfach nur aus dem Bett aufstehen, das geht nicht. Nur ein Wasser, ein Wasserglas halten, das ist alles nicht möglich. Das
also
ist viel zu anstrengend.
Du kannst irgendwann, wenn es hochkommt, deinen Arm bewegen so ein bisschen, aber alles andere, also du kannst irgendwann den Kopf mal ein bisschen heben, aber alles andere geht nicht. Du kommst nicht alleine hoch.
Und als du dann extubiert wurdest, hattest du noch Sprachvermögen? Wusstest du, wie man spricht?
Ja, das schon. Also, aber du kannst nicht sprechen. Also nicht aus dem Grund, weil du nicht mehr weißt, wie es sprechen geht, weil du kannst nicht sprechen, weil du so schwach bist und weil du diesen Luftröhrenschnitt hast und keine Luft durch deine Stimmbänder kommt. Deswegen kannst du nicht sprechen. Aber du kannst natürlich ich hab Durst, kannst du sagen, so, ja. Also, das weißt du schon noch. Aber alles andere geht halt nicht mehr. Du kannst dich nicht bewegen, also es geht dann mit der Zeit immer besser, aber ganz, ganz langsam. So, also deine Sprache vergisst du nicht, aber der Körper ist nicht bereit, nicht in dem Moment bereit dazu, das jetzt zu machen, weil er so schwach ist.
Warst du da viel wütend?
Ja, ich war wütend, also weil ich hatte so einen Wahnsinnsdurst, einen unstillbaren Durst und ich durfte nichts trinken, weil das gefährlich ist wegen Infektionen. Und dann hat man mir irgendwann gewehrt, da gibt es so kleine, sieht aus wie Lollis, das ist vorne so ein Schwämmchen dran. Das tunkt man dann in so Wasser und das kriegst du dann so zum Mund befeuchten, kann dir das jemand dann so in den Mund stecken und dass du das Gefühl hast, du kriegst irgendwie Flüssigkeit, den Rest kriegst du ja halt intravenös. Aber ich hatte so einen Durst. Ich hätte dir alles gegeben für so einen Eimer Cola oder Apfelschorle oder irgendwas. Ich habe auch dann gesagt, den Pflegern irgendwann, ich bezahle ihnen, was sie wollen. Geben sie mir irgendwas zu trinken und so. Sie haben gesagt, es geht nicht.
Ja.
Und ja.
Mein Bruder hat mich auch bestochen für Cola Zero.
Ja, und also das war das Schlimmste. Und dann habe ich dann am Anfang gedacht, ich werde dagegen meinen Willen festgehalten. Weil ich noch nicht verstanden habe, was um mich herum passiert ist. Da habe ich natürlich auch noch rumgeschnauzt. Das kennen die Pfleger aber alle schon. Das kennt das Personal.
Die nehmen das nicht mehr persönlich.
Nee, die haben dann auch zu meiner Freundin oder zu meiner Familie gesagt, ja, das Gemüse da, den kriegen wir schon wieder hin. So, das sind die gewohnt. Ne?
Das Gemüse.
Ja. Ja, und dann kommen, wenn du so ein bisschen zu Kräften gekommen bist, fängst du wieder an, so Brei zu essen und dann wieder was Festeres und dann kommen dann irgendwann die Physiotherapeuten, die richten dich dann im Bett auf, dann darfst du dich dann irgendwann an die Bettkante setzen. Und dann kommt irgendwann diese Maschine, die dich so hochzieht mit diesem Luftdruck, dich da aufstellt das erste Mal und dann machst du damit ganz kleine Schritte und dann...
Auch dieses Fahrradfahren im Sitzen, ne?
Genau, Fahrradfahren im Sitzen und dann irgendwann kommt ganz später der Rollator über den Gang, dann kommen das erste Mal Treppensteigen und so Und dann wirst du irgendwann entlassen und dann kommt ja Reha. Dann war ich dann noch, sollte ich noch einen Monat in die Reha und dann ist halt nach 3 Wochen meine Mutter gestorben. Und dann musste ich mich eine Woche früher aus der Reha entlassen und dann, um die noch mit meiner Familie beerdigen zu können.
Meine Güte.
Ja.
Und was für ein Scheiß einfach.
Zu der Beerdigung von meiner Mutter bin ich selber am Rollator da hingerollt, weil ich natürlich noch so klapprig war.
Ne? Na klar. Aber wie kacke ist das, dass man dann mit Hilfe von einem Rollator oder lernt, wieder Treppen zu steigen? Ich meine, ich habe das ja alles von außen bei meinem Bruder auch alles mitbekommen. Dann immer diese motivierende Sprüche, wie bei so einem Kleinkind, du machst das super, du machst das schön. Da will man doch auch einfach nur irgendwann ausrasten, oder?
Ja, weil du erinnerst dich natürlich daran, wie fit du mal warst. Und das macht dich natürlich total wütend. Und jetzt bin ich ja auch, also zu der Zeit war ich halt 49, ja, und du wirst halt bekloppt, weil du fühlst dich wie 90, aber bist halt noch nicht so alt und du kannst nicht akzeptieren, dass du so ausgebremst worden bist. Hm. Und das ist halt die Scheiße, deshalb ist man so wütend. Aber man muss halt dann ganz lernen, Geduld zu haben und von vorne anzufangen. Es ist auch eine gute Lektion, so muss man nicht unbedingt haben, aber wenn man sie für sich verwertet, ist nicht schlecht.
Also es hat dich auch sehr dankbar gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Sehr demütig und dankbar.
Mhm. Und dann hast du, als du dann alles wieder gelernt hast, wie lange hast du dafür gebraucht, dass du wieder fit bist?
Naja, dann kam die nächste Hammer. Ich war in der Reha und habe so Schmerzen gehabt in der Hüfte. Mhm. Bei diesen Übungen an der Bank zum Drücken. Dann haben die gesagt, ja, es ist ein bisschen überreizt und so, machen Sie mal ein bisschen weniger und so, ist einfach ein bisschen Ruhe. Das ging aber nicht weg. Und das wurde immer schlimmer beim Laufen. Dann habe ich das untersuchen lassen und dann haben sie gesagt, ja, ich hätte eine Coxarthrose, also einen Hüftschaden. Und dann haben sie gesagt, das kommt wahrscheinlich einfach, Sie haben jetzt so lange gelegen, Unterversorgung und das wird wahrscheinlich gemacht werden müssen. Und dann war ich bei mehreren Spezialisten und dann war es dann soweit. Im Juni 22 habe ich mir die erste Hüfte operieren lassen müssen und dann im Dezember dann die zweite und dann die ganze Zeit wieder Reha und so. Und dann ich hatte 22 schon wieder gedreht, ich hatte schon wieder zwei tolle Sachen gedreht. Das habe ich dann mit ziemlich so Schmerzen gemacht, aber dann habe ich mich dann doch operieren lassen und dann musste ich nochmal richtig Reha machen und so und dann auch immer noch Nachkontrolle vom Corona, weil ich ja natürlich dann immer noch gewisse Einschränkungen hatte. Also ich muss dazu sagen, toi, 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 ich hatte so einen krassen Verlauf, aber ich habe wirklich also Long-Covid, aber es war überschaubar. Also diese Lungenprobleme waren relativ schnell bei mir weg. Ich konnte natürlich 1,5 Jahre nicht schlafen, weil mein Gehirn so durcheinander war.
Durch die Medikamente?
Ja, durch das Koma und so weiter konnte ich nicht schlafen. Und ich hatte Stoffwechselstörungen und natürlich Blutbild war total am Arsch. So. Aber diese anderen Sachen, die Leute haben, dieses Fatigue-Syndrom und so weiter, wo sie dann jahrelang drunter leiden, das habe ich zum Glück nicht gehabt. Das war relativ schnell weg und so. Und da konnte ich dann so ein bisschen drauf aufbauen. Aber letzten Endes, wenn man es hochrechnet, habe ich von der Infektion März 21 2 Jahre gebraucht, bis ich wieder richtig auf dem Damm war. Also 23 war ich wieder richtig da.
Wie kann man sich das vorstellen? Also als Schauspieler, beziehungsweise dein Café hast du ja davor wegen Covid auch zumachen müssen, bist du Freiberufler. Als Freiberufler kannst du nur deine Rechnungen und deine Miete und alles bezahlen, Krankenkasse, wenn du arbeiten gehst. Geld auf dem Konto, Geld wird wieder. Du kannst dich nicht krank schreiben lassen. Ja, wie macht
ja
man das, wenn man...
Berufsunfähigkeitsversicherung. Schadi Schokoladi hast du dann. Das Arschkarti. Ja, das ist, du lebst halt von den Sparnissen und musst halt gucken, wie du da über die Runden kommst. Aber du hast auch eigentlich andere Probleme, weil wenn du so krank bist. Aber klar, die Rechnungen müssen bezahlt werden. Wenn ich mir überlege, wenn ich diesen Laden noch gehabt hätte, also und ich wäre krank geworden, also das wäre gar nicht auszudenken. Also die Schulden, alles läuft ja weiter, eine Miete und so weiter. Ich bin da durchgekommen, aber es war natürlich kein Zuckerschlecken. Also das muss man natürlich auch bedenken. Du kannst ja, Also 22 habe ich gearbeitet, 21 habe ich auch noch was gemacht. Dadurch hatte ich ein bisschen Polster, aber es ist natürlich, bremst dich natürlich auch so aus, weil du natürlich eigentlich nicht fit bist, um richtig zu arbeiten.
Also du bist hardcore traumatisiert und krank arbeiten gegangen, weil als Schauspieler nichts mit Wimmeln uns jetzt mal krank über ein paar Jahre, Monate, sondern no. Ich muss mir jetzt ein Polster machen, weil ich lag jetzt zu lange im Bett. Krass gesagt.
Genau. Musst halt gucken, wie du das bewerkstelligst.
Irre. Und dann hast du irgendwann die Idee gehabt, jetzt mache ich eine Synchronausbildung.
Ja, also ist so, ich habe 2009 schon mal hier in Berlin so ein bisschen synchronisiert. Ich habe es dann aber auch sein gelassen, weil ich hatte dann sehr viel Drehangebote. Und ich habe damals nicht so gewusst, dass man sich da so immer hinterklemmen muss, das zu machen.
Es gibt viele SchauspielerInnen, die viel drehen und sagen, Synchron, nee, da habe ich Respekt vor. Also das habe ich einmal gemacht, das ist ja richtig kacke.
Ich fand das schon immer geil. Ich fand das schon immer super, weil das ist halt total schwer, da reinzukommen. Ja. Und damals habe ich das dann aufgehört, weil ich hatte sehr, sehr viel zu drehen. So. Und klar, da verdient man natürlich auch besser und man will ja auch.
Also bei einem Dreh verdient man in kurzer Zeit mehr Geld.
Ja, und du kannst halt einen Dreh nicht oder ein Engagement kannst du halt nicht ablehnen. Ne? Und dann habe ich irgendwann davon erfahren, dass es so eine Ausbildung gibt, über 9 Wochen.
Sie heißt Yellow Submarine.
Submarine, genau. Und dann, dass man sich dafür bewerben kann. Und dann habe ich gedacht, oh, ist ja interessant, dann mache ich das mal. Und dann bin ich angenommen worden im Herbst 23 und habe das dann gemacht.
Und was lernt man da, also für die Menschen, die das nicht kennen?
Du machst 9 Wochen halt die ganze Zeit nur synchron. Dann machst du natürlich auch, sprichst du alles, was mit Sprechen zu tun hat. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf synchron. Du machst auch Dokumentar, Voice-Over, Werbung, Hörbuch, übst du auch. Aber vorwiegend übst du eigentlich jeden Tag synchronisieren. Mhm. Und so, dass sich das wirklich in Fleisch und Blut einprägt. Das ist ja eine der wenigen Sachen synchron. Also Schauspiel kann man wirklich ja jahrelang studieren und dann kannst du anfangen, zu Theater zu spielen, also entweder bezahlt oder dann mit freien Gruppen. Also das kannst du irgendwie anfangen. So, aber synchron geht halt nicht. Also klar kann man so Kurse mal machen, aber um da richtig einzusteigen, ist das eine der wenigen Fähigkeiten, die du nur lernst oder besser wirst, indem du sie auch wirklich machst. Und das dauert halt. Beim einen geht's schneller, beim anderen dauert's länger. Aber je mehr du das machst, je mehr Übungen du hast, auch wie bei einem Sport, Tennis oder was weiß ich, wirst du gelassener, wie soll ich sagen, merkst, so funktioniere ich da drin, so das und das muss ich machen, so funktioniert das und so. Und dann hast du natürlich auch, hast mal Erfolge und hast mal auch Setbacks. So hast
Was heißt Setbacks?
Ja, funktioniert Rückschläge. Auch. Ja, passiert, also klappt halt einfach mal nicht so gut an dem Tag. Ja, ist halt.
Manchmal, das haben wir alle, ja.
Manchmal ist schwer. Also es ist zum Beispiel, gibt halt auch Sachen, die sind unheimlich schwer. Also wenn man asiatische Sachen zu synchronisieren.
Anime.
Ich meine jetzt auch Realfilm, weil diese Sprache so anders ist von der deutschen Sprache.
Oh ja, südkoreanische Serien, ganz
und da
hart,
was drauf zu sprechen, ist halt ganz anders als der Sprachduktus von amerikanischen Filmen und so. Ist mir dann aufgefallen. Oder ja, auch natürlich Animationsfilme sind auch nochmal eine andere Sache. Dokumentationen sprechen, Kommentare sprechen, sowieso Hörbuch ist eine ganz hohe Klasse. So, also oder hier Prima Vista lesen, also dass man den Text vorher nicht bekommen hat, sondern das ist ja Wahnsinn, dass einige Leute Hörbücher lesen, ohne das jemals vorher gelesen zu haben. Also, dass das Leute können.
Ein Kumpel von mir macht das
ja,
so.
Ja, das ist unglaublich.
Die meisten machen sich nämlich Notizen rein.
Totalen Respekt vorher. Sowas machst du dann die ganze Zeit und dann, wenn das fertig ist, da gab es auch eine Prüfung und ein Zeugnis und dann fängst du dann an, dich da vorzustellen und dann loszuziehen. Und dann dauert das natürlich eine Zeit lang. Bei einigen geht es dann relativ schnell, aber es ist halt auch ein schwieriges Geschäft im Moment. Da ist es auch nicht so leicht gerade, wie in allen Bereichen wie Schauspiel oder Film, Fernsehen, ist es im Moment auch recht schwierig. Da reinzukommen ist schon kompliziert.
Was sagst du Menschen, also weil ich höre das immer, wenn ich dann so sage, so ja, ich mache auch Synchron, dann sagen die so, ja, so deutsches Synchron kann ich ja gar nicht gucken, das ist ja alles so übertrieben, weil wir dann alle die ganze Zeit so sprechen. Aber das sind ja Disney-Serien, die Menschen da im Kopf haben, so Kinder-Disney-Serien, da sprechen die tatsächlich so. Aber idealerweise spricht man nicht so künstlich.
Also das ist ja auch eigentlich nicht mehr erwünscht. Das war ja früher so, dieser Synchronton, ja. So, aber
das machen wir in den Pausen auch einfach im Blödsinn manchmal.
Aber das wird ja eigentlich auch von der Branche gar nicht mehr gewünscht. So, ne? Und also man muss schon sagen, ich gucke ja auch sonst andere Sprachen zum Vergleich. Das deutsche Synchron ist echt top, Liga. Also es ist einfach top. Da können die Leute sagen, was sie wollen, aber guck dir mal andere Sprachen an. Das ist einfach, wenn es hier richtig, richtig gut ist, also weiß ich nicht, war jetzt in One Battle After Another, diese Synchronisation von diesem Film ist sowas von geil. Also du vergisst halt völlig, dass es irgendwann eine Synchronfassung ist. Hm. Weil hier Gerrit Schmidt-Voss und
Leonardo DiCaprio.
Ja, Leonardo DiCaprio und Thorsten Michaelis, der ja verstorben ist, wie er Benicio del Toro spricht und so. Also solche Beispiele, also das deutsche Synchron ist einfach super, super gut. Ich habe früher auch immer Originalversion geguckt, aber ich gucke jetzt meistens immer Synchronfassung, um natürlich zu sehen, wie es ist und zu hören. Ne?
Ja, ich auch. Ich mache immer dann, warum guckst du auf Deutsch? Sag ich ja, ich will ja auch dabei lernen, weil ich auch immer noch diese Unsicherheit habe und das finde ich erstaunlich. Nicht, dass jemand wie du, der wirklich von klein auf im Schauspiel eigentlich zu Hause war, wo ich mir denke, weil ich das erst seit 7, 8 Jahren mache, du müsstest dich doch total sicher fühlen, wenn du einen Regisseurin hast, der dich direkt zur Sau machst, wo du schon in den Raum reinkommst und merkst, so, oh, der ist nicht gut gelaunt, das wird jetzt hart.
Ich hab da auch ganz von vorne angefangen. Für mich ist das auch keine Ausnahme. Also das ist ja auch, das habe ich auch ein bisschen so gemocht an der Sache. So, du lernst das einfach, indem du das viel machst. Und es gibt einige so Naturtalente, weiß ich nicht, und die kriegen dann so relativ viel Möglichkeit, das auszuüben. Aber ansonsten kommt das nur über die Zeit beim Synchron. Also das ist halt das Komplizierte. Und ich hab mich da auch ganz vorne angestellt. Also hinten angestellt.
Ja. Ja. Aber wie war das für dich? Weil durch das, was du erlebt hast, und dein Gehirn ja auch sehr strapaziert wurde. Also nicht nur dadurch, dass du diese Medikamente bekommen hast, sondern dass du halt auch 17 Tage einfach weg warst und dann diese traumatischen Erlebnisse hattest. Gerade im Synchron wird man nicht auf die Sachen vorbereitet, die man dann auf dem Bildschirm sieht. Ich werde zum Teil auch retraumatisiert. Ich habe jetzt letztens für eine Krankenhausserie was gespielt und ich bin extrem getriggert von diesem Pip. Pip, ich krieg sofort eine Panikattacke, weil ich all diese Zeit, diese Wochen bei meinem Bruder im Zimmer war und ich kann das nicht kontrollieren. Mhm. Und da komme ich ich hatte eine kleine Rolle in dieser Krankenhausserie. Ich hatte einen coolen, aber strengen Regisseuren, Nicolas Cage. Mhm. Und da war ich so, oh Gott, hoffentlich verkacke ich das jetzt nicht und bekomme jetzt irgendwie eine Panikattacke und muss mich dann im Studio regulieren. Mhm. Wie machst du das? Hast du da auch manchmal so Flashbacks oder denkst du darüber nach, was du alles erlebt hast? Oder kannst du das komplett ausschalten?
Also generell, das ist eine witzige Frage. Generell, mittlerweile, wenn ich, egal wegen was, nervös bin, benutze ich diese Erfahrung und sage mir, beruhig dich, das ist alles nichts gegen das, was du bisher erlebt hast. Und du brauchst dich nicht aufzuregen. Also mach dich locker. So, und das hilft mir sehr, bei vielen Sachen mich zu beruhigen. Weil nichts ist schlimmer oder steht mehr auf dem Spiel, als wenn du da gerade fast dein Leben verlierst. So. Und deswegen kommen wir auch, wie du eben sagtest, siehst du nachher Sachen gar nicht mehr so eng. Natürlich bin ich heute auch noch aufgeregt, also, aber sowas hilft mir extrem, dass ich mir immer so sage, okay, das kann gar nicht so schlimm sein, selbst wenn, ne, also fahr runter. Und das klappt ganz gut. Also insofern habe ich da viel gelernt.
Sehr schön. Und wie reagierst du, wenn du dann mal so einen schlecht gelaunten Regisseuren hast, der dich zur Sau macht, wo du aber ganz klar weißt, okay, die Person hat jetzt ein Problem mit sich selber, das wird also jetzt projiziert?
Früher war ich so ziemlich angegriffen selber so und dann hätte ich dann vielleicht auch was zurückgesagt, also, aber ich schaffe es mittlerweile ganz gut, dann so ruhig zu bleiben und ruhig darauf zu antworten. Und oder ich sage, hören Sie zu, ich lasse mich nicht mit mir reden. Tschüss. Mhm. Nehmen Sie einen anderen oder so.
Also das hast du schon mal gemacht?
Nein, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber ich habe natürlich beim Schauspielen, am Set und so weiter auch so Situationen schon erlebt. Und so Diskussionen oder Streitereien oder dass ich angeschrien wurde oder so. Aber das würde ich heute gar nicht mehr passieren lassen. Also weil dann, ich bin heute irgendwie da, kann ich das ruhiger angehen. Also ich... Entweder entziehe ich mich der Sache und sage, das reicht, Dankeschön, tschüss. Oder ich reagiere dann und sage, ja, ich glaube, dann passt es nicht oder so, ne? Dann müssen wir das irgendwie anders machen.
Was ja stark ist, weil man kämpft ja dagegen ein Ego an, was versucht einen zu triggern.
Ja.
Weil man sich denkt so, was ist eigentlich dein Problem jetzt gerade?
Ja,
wurdest du nicht oft genug in den Arm genommen von deiner Mama, als du klein warst?
Ja, aber es gibt ja eigentlich... Ja, man trifft natürlich immer mal so Leute, aber es gibt sie eigentlich immer weniger, weil heutzutage muss man schon sagen, so dadurch, dass es sehr darauf geguckt wird, wie Leute sich verhalten auch und dieser Verhaltenskodex auch in Firmen jetzt natürlich auch wegen diesen, so weiß ich nicht, Missbrauch oder Demütigung am Arbeitsplatz und so weiter, Abuse halt sehr genau genommen wird, geht das eigentlich nicht mehr durch, ne? Also wenn ich daran denke, wie wir uns in den 80er Jahren da an den Filmsets haben anschreien lassen müssen oder
ja,
ja, also oder wie, was ich mitbekommen habe, wie Frauen behandelt wurden von Männern oder wie Männer andere Männer weggeputzt haben oder wie Regisseure halt ihre Machtposition aus oder Produzenten ausgenutzt haben und so weiter. Da wird dir übel. Also was ich selber erlebt habe und was ich vor allen Dingen auch mit angesehen habe damals. Also das wäre heute eigentlich gar nicht mehr möglich. Also insofern ist das schon ganz gut, dass sich da unheimlich viel getan hat. Früher warst du total ungeschützt. Also früher hast du entweder die Klappe halten müssen und wenn du dich gewehrt hast, also warst du entweder raus oder dann ist dir irgendwas passiert oder so. Also, deshalb sind ja so Sachen auch noch überhaupt noch möglich gewesen, so wie mit Wedel oder all die anderen, die Vorwürfe hatten hier in Deutschland. Also viele sind natürlich auch gar nicht dabei erwischt worden, weil das einfach früher normal war, so halt Leute in Anführungsstrichen also direkt zu missbrauchen oder emotional zu missbrauchen oder die Macht zu missbrauchen. So. Also ich habe da einiges erlebt.
Aber du drehst ja, du hast ja dieses Jahr auch schon wieder gedreht. Ja. Hast du da eine große Veränderung bemerkt?
Ja, ich habe jetzt mit den Amerikanern gedreht, mit Amazon Studios. Neulich habe ich mit Netflix gedreht. Es gibt totalen Verhaltenskodex. Bei Netflix musst du dir so ein Video angucken.
Ah ja,
was ein geht, was geht und was geht nicht. Und wenn du das nicht zu Ende guckst, dann wissen die, dass du das nicht zu Ende geguckt hast. Du darfst den Set nicht betreten, wenn du dieses Video nicht gesehen hast. Und es gibt jetzt mittlerweile so...
Was wird da gezeigt in diesem Netflix-Film?
Was du nicht darfst. Dass du niemanden wegen seines Sexes, wegen seiner Orientierung, wegen seiner Herkunft, Aussehen denunzieren darfst.
Aber wie geil.
Ja, die Amerikaner sind natürlich da jetzt schon viel weiter voraus als wir. Und die sind natürlich da jetzt alert, weil in Amerika kannst du dich verklagen, wie man sieht, auf Millionen und so weiter. Und das will keine Firma. Also die wollen das nicht. Und jetzt bei der Sache, die ich jetzt gedreht habe, es war auch in Tschechien, Ride or Die, ist eine neue Serie für Amazon. Da ist das auch, da ist jemand, ein Coordinator da. Wenn da irgendwas am Set ist und du ein Problem hast und irgendjemand tritt dir auf die Füße, kannst du zu dem hin oder derjenigen hingehen und sagen, hier, ich habe ein Problem, der und der hat das gemacht und ich fühle mich denunziert und so weiter. Es gibt Intimacy Coach für Liebesszenen oder Kussszenen, gibt es speziell jemand, dass niemand den anderen ausnutzt und über irgendwelche Grenzen drüber geht, was der andere nicht möchte, dass alles abgesprochen ist, auch mit der Regie, was gezeigt werden darf und so. Das war früher alles nicht. Früher hieß es, ziehe ich mal aus und legt euch aufeinander und wir machen jetzt die Kamera an. So, also das ist natürlich auch gut, ne? Also ich bin da so ein bisschen, ich habe auch erlebt, dass es natürlich teilweise auch missbraucht wird in andere Richtungen, wenn es übersensibel ist und jeder wegen jedem Furz da den anderen irgendwie anklagt und so weiter. Das ist auch nicht gut, aber es ist schon gut, dass es das heute gibt, dass jeder weiß, okay, alleine, weiß ich, kann mir gewisse Sachen einfach nicht leisten, weil da ist jemand da, der regelt das sonst oder ich flieg raus. Ne?
Mhm. Also einfach die andere Person respektieren und lieber erstmal nachfragen, ist das okay, anstatt einfach mal davon auszugehen, dass
alleine,
es okay ist.
Alleine zu wissen, dass da jemand da ist, den man ansprechen kann und der da ein Auge drauf hat. Das ja. macht ja auch schon viel. Ne? Also das hält ja bestimmt auch einige Leute davon ab, gewisse Sachen zu machen oder nicht.
What a time to be alive. Mhm. Also dass das endlich angekommen ist.
Ja.
Ich hatte jetzt gestern bin ich mit der U8 gefahren. Das ist die U-Bahn, mit der ich immer fahre. Du weißt, sie ist wunderschön.
Wunderbar. Jeden Tag ein Erlebnis.
Oh ja. Und gestern bin ich seit langer Zeit mal wieder, hatte ich einen alkoholisierten Mann neben mir, der mich zugetextet hat. Ich hatte meine Kopfhörer drin und habe einfach bei Insta rumgescrollt und mir lustige Reels angeguckt. Dann hat er das auch kommentiert. Dann hat er mich irgendwann nach meinem Namen gefragt. Ich habe ihm irgendeinen Namen gesagt und habe dann weiter gesagt, ich gucke hier meine Reels so. Und dann hat er angefangen, mich anzutatschen.
Echt?
Also er hat mir kurz ans Bein gefasst und hat gesagt so, hier, oh, du bist ja auch schwarz angezogen und so. Und dann habe ich gesagt so, du fasst mich nicht an, Freund.
Ja, ich habe ja lange in New York gelebt, 4 Jahre. Und also das war schon Hardcore damals, ne? Das war ja noch in den 90ern, das ist also fast 30 Jahre her. Aber wie Berlin mittlerweile drauf ist, ist auch echt schon Hardcore. Ne?
Mhm. Ich habe dann meinen Freund angerufen, der hat gesagt, du musst eine Anzeige erstatten. Wo ich gesagt habe so, nee. Das ist normal, dann hätte ich 50.000 Anzeigen schon in meinem Leben gemacht.
Du kannst ja nicht die ganze Zeit immer nur zur Polizei rennen, da bist du ja den ganzen Tag auf der Polizeistation.
Ja. Er ist ja zum Glück auch aufgestanden, weil ich dann die Grenze gezeigt habe.
Ja.
Ne? Und dann, ja, mein Freund war da ganz geschockt, dass niemand in der U-Bahn was gemacht hat. Sag ich, willkommen im Leben einer Frau.
Ja.
Also es ist leider etwas Normales.
Selten macht jemand was. Haben natürlich alle Angst. Sie haben alle Angst vor Messern oder irgendwas selber abzukriegen und so. Nur selten sieht man Zivilcourage. Ne?
Ja, das finde ich auch gut, dass mittlerweile viele Menschen dann auch das Handy sofort rausnehmen und das filmen und dass die Person dann Konsequenzen bekommt, wenn so rassistische Kommentare gemacht werden.
Es sind ja auch überall Kameras in den Bahnen zum Glück drin. Ne? So, aber du siehst ja trotzdem, hält das nicht von gewissen Taten ab. Ne?
Ja.
Das ist ja immer noch zu viel.
Leider. Hast du denn mittlerweile mit all dem, was du erlebt hast, eine Psychotherapie begonnen?
Ja, das habe ich schon lange gemacht, vorher, also auch schon ohne diese Erlebnisse. Aber ich habe natürlich dann nach dem Corona, habe ich alle möglichen Angebote angenommen, also Traumabewältigung und so weiter. Das habe ich dann nochmal gemacht. Ne? Also im Moment mache ich nichts akut, aber ich habe das alles natürlich hinter mir. Und im Moment würde ich sagen, brauche ich es auch nicht. Also ich habe das aber extensiv viele Jahre gemacht.
Was hast du vor Corona gemacht?
Psychotherapie.
Welche? Weil das ist immer interessant zu wissen, was Leute machen.
Gesprächstherapie, ich habe auch mal Dramatherapie gemacht.
Was ist Dramatherapie?
Indem du gewisse Sachen, die dich triggern in deinem Leben, nachspielst.
Oh.
Mit verschiedenen, also andere Leute. Die spielen dann diese Figuren, die in deinem Leben. Aber ich habe vorwiegend habe ich Gesprächstherapie gemacht.
Mhm. Und hast du da Sachen bei dir erkannt, Muster aus deiner Kindheit oder so, die du dann
ganz
anders gemacht
viele,
hast?
Ganz viele, ja. Aufstellungen habe ich auch mal gemacht. Ganz irgendwie, also wenn du das gut machst bei jemand, der wirklich gut ist, wirst du das irgendwann sehr gut verstehen. Also es gibt natürlich Leute, die machen das ein bisschen schlampiger, so die widmen sich dir nicht so und die vermitteln dir das nicht so. Das dauert dann wahnsinnig lange oder es passiert nie so richtig, aber ich hatte Glück, da ganz tolle Leute zu haben.
Mhm.
Und das hat mir ganz viel Einblick gegeben in meine Kindheit und die Strukturen, so wie ich aufgewachsen bin und so und wo ich gelebt habe.
Und in der Traumatherapie, was hast du da mitnehmen können? Für Menschen, die Angst haben, Therapie zu machen?
Also ja, die bringen dir eigentlich bei, also die bringen dir bei, dass du nicht alleine bist mit deinen Problemen, also dass man dir zuhört, dass man da ist, weil du bist ja nach so einem Erlebnis, liegt alles in Scherben. Und deine wichtigsten oder deine Eltern, die dich geboren haben, sind weg. Und du denkst irgendwie, es geht alles nicht mehr weiter. Ich stehe nur vor Problemen. Ich stehe alleine da und so. Und dann geben sie das Gefühl, dass du das nicht bist. Und dann gibt es die Möglichkeiten, einfach dein Leben von neuen Blickwinkeln aus einem anderen Licht zu beleuchten und dich daraus wieder aufzubauen, Stück für Stück. Und du denkst ja auch so, nach so einem Erlebnis, wie geht's jetzt weiter? Ich kann das nicht mehr und ich kann dies nicht und alles wird sich ändern und ich bin nicht mehr der Gleiche und derselbe und ja, wie geht's jetzt weiter? Und all die Sorgen, die du hast, sonst noch, weiß ich nicht, finanziell, Beziehungen oder du selber. Und ja, das bringen sie dir bei durch verschiedene Möglichkeiten, Dinge neu zu sehen, neu zu erleben, vielleicht gewisse Sachen in deinem Leben zu ändern, Strukturen zu ändern, ja, woran du festhängst, was eigentlich auch nicht gut ist. Ja, sowas macht man da.
Also das ist ja eher selten, dass Männer aus deiner Generation so offen über Therapie sprechen, leider. Was würdest du Menschen sagen aus deiner Generation, die sagen so, ja, was soll ich denn meine Probleme mit einer fremden Person besprechen? Das ist doch bekloppt.
Ja, ich verstehe natürlich die Angst davor, aber da muss wirklich auch jemand Gutes finden. Und es gibt auch wirklich ganz, ganz viele tolle Stellen, auch Institutionen, besonders hier in Berlin, die sehr, sehr gut sind. Und ich war auch bei einigen, da habe ich dann das beendet, wenn dann so jemand Neues. Und man muss natürlich manchmal ein bisschen gucken, aber es lohnt sich auf jeden Fall anzufangen, weil wenn man das alles so lässt, dann bewegt sich nichts. Also dann hängt man da immer in diesen Strukturen drin. Und man kriegt auch irgendwann ein gutes Gefühl dafür, der oder diejenige ist richtig für mich. Das hilft mir, es bringt mir was und es bringt mich nach vorne.
Sehr schön gesagt. Ich frage immer am Ende, ich habe so eine Rubrik eingeführt, wo ich dann die KünstlerInnen, die ich einlade, frage, welcher Rettungssong hat dir in deiner schlimmsten Zeit geholfen? So ein bestimmter Song, den du dir anhörst. Ich weiß, es ist gemein, weil viele müssen dann ihre Playlist durchgucken.
Boah, das ist echt gemein. Ich habe so viele gute Sachen, die mich so hochziehen. Keine Ahnung.
Du gehst jetzt auf eine einsame Insel und du weißt, bist jetzt auf dieser einsamen Insel mit Essen für ein Jahr und du darfst dir nur einen Song anhören, der dir in allen möglichen Emotionen hilft. Der dir nicht auf den Sack geht.
Pina Colada, Escape Song von Rupert Holmes.
Wie geil. Also der, if you have Pina Colada, wie geil.
Der kann dich nur gut draufbringen. Wenn du mich jetzt danach fragst und dann nach der, ich habe jetzt über die Insel nachgedacht und denke so, so Palmen, da hängen so Palmen, hängt eine Kokosnuss und dann fiel mir das ein. Das ist jetzt einer meiner Songs von meiner Playlist, aber nehmen wir den.
Ich habe den auch in meiner Top 20. Ich höre den immer wieder.
Ja, das bringt dich einfach gut drauf.
Ja, der ist so geil. Auch in der U8. Dann hält man auch die U8 auf.
Da kannst du gar keine schlechten Gedanken haben, wenn du den hörst.
Das stimmt. Ja. Christian, vielen Dank.
Ich danke ebenfalls.
Hab noch einen schönen Abend.
Vielen Dank. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den FluxFM-Studios in Berlin-Kreuzberg. FluxFM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.